ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Petra Feuß. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Seit gestern läuft die Fastenzeit. Hat das eine Bedeutung für Sie?
Ich persönlich versuche in der Fastenzeit keine Zucker zu essen und keinen Alkohol zu trinken, aber viel mehr Bedeutung hat es für mich nicht.
Ja, aber das sind so die Klassiker im Grunde, oder?
Ja, ja. Und das ist gut. Das ist gut fürs Immunsystem und gut für mich, ja, für meine Gesundheit.
Sie sind nämlich Direktorin der bundesweit ersten Klinik für integrative Onkologie und Supportivmedizin in Essen. Das heißt, Sie sind ganz dicht dran an der Gesundheit. Aber vielleicht können Sie diesen komplizierten Namen einfach mal kurz erklären. Was steckt dahinter? Was ist das Besondere an Ihrer Klinik?
Ja, das Besondere ist die Multiprofessionalität meines Teams. Ja, ich habe ungefähr 47 Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit, nur Frauen. Ich würde mich über Männer auch freuen, ehrlich gesagt.
Wo bleiben die?
Ja, das frage ich mich auch. wäre schön, die wären mehr, würden sich mehr bewerben, ne? Dann würde ich sie auch gerne einstellen. Und wir haben Mind-Body-Medizin-Therapeuten im Team, die befassen sich mit Lebensstil, Stressbewältigung, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Dann habe ich Psycho-Onkologen im Team. Ich habe eine Kollegin oder zwei, die haben ein Mentorinnenprojekt aufgebaut. Ich habe eine Kollegin, die systemische Trauerbegleiterin ist und für die Kinder an krebserkrankten Patienten da ist. Und ich habe Ärzte, die in Naturheilverfahren geschult sind, alles Fachärzte. Und NHK-Therapeutinnen, also naturheilkundliche Therapeutinnen, die Wickelauflagen machen, Ohrakupunktur. Mit dem Patienten.
Lässt sich das so zusammenfassen? Sie denken also sehr ganzheitlich.
Ja. Unser Ziel ist es eigentlich, die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Patienten aufzubauen und zu unterstützen. Ja, und das mental, körperlich, aber auch seelisch.
Ja, und da kommt so viel zusammen. Jetzt sind Sie bundesweit die erste Klinik. Das heißt aber nicht, dass Sie die einzige sind, oder?
Als Klinik ja, aber zum Beispiel hier in Stuttgart gibt es am Robert-Bosch-Krankenhaus eine Abteilung, die Frau Dr. Marcella Winkler leitet, mit der ich auch eng im Austausch bin und die macht das super.
Sie machen das ja schon sehr lang, seit 2010. Warum dauert es so lange, bis dieses Bewusstsein, wir sind ja alle ein ganzer Körper und dieses ganzheitlich zu denken wäre ja im Grunde ganz logisch. Warum dauert es denn noch so lang?
Ja, zum einen übernehmen die Kassen einige der Kosten nicht und dann scheuen natürlich Geschäftsführer, sowas aufzubauen und anzubieten, weil das auch zum Teil querfinanziert werden muss. Das ist das eine und das andere ist, glaube ich, auch, dass Kollegen Angst haben, dass wir hingehen würden und sagen, boah, wir können jetzt eine Krebserkrankung mit Naturheilkunde heilen. Das kann ich nicht. Ja, ja,
nicht den und falschen Eindruck erwecken.
Ja, genau. Und es ist so wichtig, seriöse Naturheilkunde anzubieten in dem Setting, ja, dass wir wissenschaftlich fundiert arbeiten und dass ein beidseitiges Vertrauen bestehen darf.
Ideal ist ja, wenn wir alle erst gar nicht erkranken. Können Sie sagen, wie viel wir da selber in der Hand haben?
Man geht davon aus, dass ca. 40% der Krebserkrankungen vermieden werden könnten, wenn man einen gesunden Lebensstil pflegt.
Wo können wir selber denn ansetzen, um zu sagen, ja, was machen wir am besten, um gar nicht erst jemals an Krebs zu erkranken?
Da gibt es verschiedene Themen. Also einmal ist Ernährung ganz wichtig und da würde man eine pflanzenbasierte, abwechslungsreiche, mediterrane Vollwertkost empfehlen. Ruhig ein bisschen Fleisch und Fisch. Man muss gar nicht vegetarisch oder vegan leben. Ja, das sind auch gute Eiweißlieferanten, aber der Hauptteil sollte pflanzenbasiert sein. Dann ist Bewegung ein ganz wichtiges Thema und das, ja, wir bewegen uns immer weniger in unserer Gesellschaft, sitzen viel. Aber ruhig mal Treppen laufen und irgendein Ausdauer und auch ein Krafttraining machen, das würde helfen. Und den Schlaf finde ich extrem wichtig. Wir wissen, dass sich die Aktivität der natürlichen Killerzellen nachts besser erholt, wenn man gut schläft. Und das sind die Zellen, die die entarteten Zellen auffressen.
Ja. Das sind doch Dinge, die wir im Grunde alle kennen und wissen.
Ja.
Und wie ist es mit der Entwicklung der Krebserkrankung? Nehmen die zu, nehmen die ab? Was lässt sich da sagen?
Ja, eher zu. Und ich beobachte auch, dass Menschen immer jünger an Krebs erkranken. Und da gibt es auch ein bisschen was an Hinweisen. Und ich fürchte, dass das auch der Lebensstil ist. Und ich glaube, wir müssen echt im Kindergarten mehr ansetzen und da gucken, dass die Kinder sich wirklich viel bewegen, was ja oft der Fall ist. Aber auch, dass da eine gute Ernährung auf den Tisch kommt.
Ja, da gibt es erschreckende Statistiken, wie viele Kinder, Kleinkinder schon Übergewicht haben. Also Bewegung ist da ganz wichtig. Und Ernährung, das sind die zwei wirklich wichtigen Säulen, die Sie jetzt sagen. Was können denn die Menschen, die bei Ihnen landen in der Klinik, was können die für ihre eigene Resilienz dann noch erfahren? Da geben Sie auch viel mit.
Genau, wir haben ein teilstationäres Konzept, das von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Und im Rahmen dessen können die Patienten 11-mal für 6 Stunden im Gruppensetting bei uns geschult werden. Und da ist das Ziel, eben Informationen zu geben, aber auch diese Informationen mit umzusetzen, damit es eine Nachhaltigkeit hat. Und die Patienten bekommen auch ein Workbook mit, wo sie nachlesen können und kriegen jedes Mal eine Arztvisite und teilweise auch Behandlung, je nachdem in welchem Setting. Da haben wir verschiedene Formate.
Wie erfolgreich ist sowas denn? Denn wir wissen ja aus der Hirnforschung, dass wir Sachen immer und immer wiederholen müssen, bis sowas überhaupt bei uns ankommt. Wenn Sie jetzt sagen, 11-mal, klingt das so, ja, geht da rein und da raus.
Ja, wir haben in einer dieser Kliniken haben wir Forschung betrieben und nochmal nach 3 Monaten geguckt und wir haben schon Verbesserungen gesehen. Das war ein Tagesklinikkonzept für Frauen unter antihormoneller Therapie, die unter Nebenwirkungen leiden nach einer Brustkrebserkrankung. Und da setzen circa 40% in den ersten 2 Jahren die antihormonelle Therapie ab, was prognostisch natürlich nicht günstig ist, einfach wegen der Nebenwirkungen. Und da haben wir eine randomisiert kontrollierte Studie durchgeführt und konnten zeigen, dass die Patienten wirklich weniger Hitzewallungen haben, weniger Gelenkschmerzen. Da sind wir gerade die Daten am Zusammenschreiben, um das zu publizieren. Und das war auch noch nach 3 Monaten der Fall. Ja, es wäre bestimmt gut, dann nochmal aufzufrischen. Das können wir bisher noch nicht leisten, da ein Angebot zu schaffen für die Patienten. Aber für die Nachhaltigkeit wäre das sicher sinnvoll.
Also eigene Disziplin ist dann ganz wichtig und konsequent sein, das ist rauszuhören.
Ja, bedingt. Also mir ist auch ganz wichtig, ich erlebe immer wieder, dass die Frauen und die Männer sich so unter Druck setzen, wenn die an Krebs erkrankt sind. Und ich glaube, dieser Druck, der Stress auslöst, ist auch nicht so günstig. Deshalb wichtig ist, Dinge in den Alltag zu integrieren und sich liebevoll wichtig zu nehmen und zu versuchen, positiv, mit positiven Gedanken, das zu forcieren.
Haben Sie sich schon mal in die Situation versetzt, Sie würden so eine Diagnose bekommen und was würden Sie dann als erstes tun?
Ich versuche viel zu tun, um dem vorzubeugen, ja. Und das würde ich alles auch weiter tun. Ja, ich esse sehr ballaststoffreich, ich mache Yoga regelmäßig, ich meditiere regelmäßig, um meinen Stress abzubauen. Und da würde ich auch weitermachen und ich würde wirklich gucken, was sind die größten Stressoren in meinem Leben und brauche ich da eine Veränderung?
Schulmedizin mit Naturheilkunde zu kombinieren, um die Patientinnen und Patienten eher in die Selbstheilung zu bringen, das ist das Motto an der Klinik in Essen. Was haben Sie denn festgestellt? Was wollen denn die Patientinnen und Patienten bei Ihnen?
Also vielen ist es wichtig, selber Einfluss auf die Erkrankung nehmen zu können. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Aspekt. Denn wenn man erkrankt, hat man erstmal das Gefühl, dass einem das Zepter aus der Hand genommen wird. Man hat ganz viele Termine für Diagnostik, ja dann für Therapiebesprechungen, für Aufklärung. Und da ist es so wichtig, dass man irgendwie das Gefühl hat, was kann ich selber tun? Und da braucht man aber wirklich klare Empfehlungen, ja. Viele trauen sich dann nicht, Sport zu treiben während der Chemotherapie oder der systemischen Therapie.
Ganz interessant, dass Sie das sagen, weil viele Ärztinnen und Ärzte sagen ja so, dass sie Patienten erleben und Patientinnen, die sagen, ach, gib mir eine Pille und dann läuft das schon. Dass gar nicht so die Haltung da ist, ich kann da auch mitwirken.
Das gibt es auch. Und ich finde, für die Patienten ist es ja total in Ordnung, ja, das System, wie es ist. Aber ich würde sagen, gerade bei Frauen mit Brustkrebserkrankungen sind locker 50% der Frauen wirklich so drauf, dass sie gerne selber was machen möchten und dass sie fragen, was kann ich zu meiner Gesundung beitragen?
Und da können wir vielleicht direkt mal ansetzen, wenn dann so eine Patientin bei Ihnen ist. Es ist ja auch nicht jede Patientin gleich. Was empfehlen Sie da?
Nee, ich spreche wirklich ausführlich mit den Patientinnen. Wir haben so eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten Zeit und dann versuche ich auch so die Stressoren, unter denen sie leidet, ein bisschen mit rauszuarbeiten und dann zu gucken, was kann man da machen, um die vielleicht abzubauen, ja. Und wir sprechen über Bewegung, über Ernährung. Ich frage Symptome ab. Worunter leidet die Patientin? Ist sie erschöpft? Hat sie eine Schlafstörung? Ja, das ist ja wichtig, das gut zu behandeln.
Was sind denn die häufigsten Stressoren?
Wir sind so eine Leistungsdruckgesellschaft und gerade Frauen, die wollen die perfekte Mutter sein, die perfekte Partnerin, die wollen perfekt im Job performen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht leicht. Ja, das macht ordentlichen Druck. Und dann kommen sie selbst an letzter Stelle. Und da wieder was zu verändern und eher mal zu gucken, wie viel Energie habe ich überhaupt? Was kann ich leisten? Und wann brauche ich vielleicht im Tag eine Tankstelle, um wieder zu Kraft zu kommen? Dass man einfach mal anders auf sich drauf schaut und sich priorisiert.
Bedeutet also, eine Krebserkrankung wäre dahingehend auch ein Zeichen, den Lebensstil einfach mal zu hinterfragen und da einiges zu ändern.
Ja, das halte ich für ganz wichtig. Und dann bekommt so eine Erkrankung vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Sinnhaftigkeit. Und wir haben schon Patientinnen, die sagen, boah, ich habe mein Leben dadurch so verändert und ich merke, mir geht's jetzt besser. Natürlich nicht während der Akuttherapie vielleicht, aber im Nachgang. Und das ist natürlich wertvoll.
Ja, die Sinnhaftigkeit in der Krankheit zu erkennen, das ist bestimmt etwas, was sehr schwer fällt. Weil da kommen natürlich erstmal Fragen, warum ich, warum ausgerechnet jetzt und so weiter. Also was wäre bei diesen Fragen zu empfehlen?
Ja, ich finde, das ist lieblos. Mir ist so wichtig, dass Patienten liebevoll mit sich umgehen, weil ich glaube, das ist genau das, was man in der Zeit braucht. Und ich finde die Frage viel besser, was brauche ich, damit es mir gut gehen kann? Nicht, was habe ich falsch gemacht, ja? Oder Wut, das ist erstmal normal, ja? Das ist vollkommen menschlich und normal und darf auch sein. Aber wenn man dann Unterstützung bekommt, in so einen positiven Drive zu kommen und eben sich zu fragen, was brauche ich, damit es mir gut geht?
Nur das Gutgehen ist natürlich während einer akuten Erkrankung erstmal sehr, sehr schwierig. Dann gibt es Medikamente, die haben Nebenwirkungen. Gibt es etwas, was Sie speziell dann auch bei Nebenwirkungen empfehlen, was Patientinnen tun können?
Da gibt es viel, ja, zum Beispiel Akupunktur. Ja, wir haben einiges an Daten, dass Akupunktur zum Beispiel Übelkeit lindern kann während der Therapiephasen. Akupunktur kann Fatigue verbessern. Und es gibt in Deutschland eine Leitlinie, Komplementärmedizin in der Behandlung onkologischer Patientinnen und Patienten. Da kann man sich einen Überblick verschaffen, was evidenzbasiert, also wissenschaftlich fundiert ist, und kann für sein Symptom mal nachgucken. Da gibt es Evidenztabellen und da sieht man, was man machen kann, wenn man unter Symptomen leidet.
Wir wollten über die Lücken in der Versorgung sprechen. Sie sind auf der Suche nach Lücken in der Versorgung. Jetzt würde man Ihnen ja unterstellen, Sie decken ja schon alles ab, weil Sie decken ja mehr ab als nur die Schulmedizin. Bei Ihnen kommt die Naturheilkunde ja noch obendrauf. Was fehlt denn noch?
Ja, ich finde, dass es noch nicht genug Angebote für Patienten mit Cancer-related Fatigue, also mit einer Erschöpfung, gibt. Von denen, die eine Krebserkrankung überleben und geheilt sind, leiden ca. 30% der Patientinnen und Patienten unter dieser Erschöpfung. Und da gibt es die Anschlussheilbehandlung im Anschluss an die Therapien, aber oft reicht das nicht. Und da fange ich an, Angebote zu entwickeln und auch zu forschen, weil ich das für ein ganz wichtiges Thema erachte.
Ja, es klingt so, als wären die Patientinnen und Patienten ansonsten sehr alleingelassen im Anschluss. Denn wenn dieses Erschöpfungssyndrom noch nach der Erkrankung da ist, wie soll man in den Alltag zurückfinden?
Das ist ganz schwierig dann, ja. Die können teilweise nicht arbeiten oder wenn sie arbeiten gehen, sind sie danach erschöpft, müssen sich erstmal hinlegen und können nichts anderes mehr machen. Und das ist wirklich belastend.
Wie gehen Sie da vor in der Forschung?
Wir haben vor, eine Studie aufzulegen und als erstes haben wir aber mal die Patienten befragt, die darunter leiden, was es für sie braucht, was sie sich wünschen würden als Konzept, ja, wo sie gute Erfahrungen mitmachen, wie oft pro Woche sie überhaupt an irgendwas teilnehmen könnten und wie viele Stunden. Also so ganz basale Dinge haben wir abgefragt, um das mit einzubeziehen in ein Konzept, das wir jetzt entwickeln werden.
Und da wirklich auf die Lösungen zu schauen.
Ja.
Ja, wir kriegen Post von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Lörrach, zum Beispiel von Uta Schwab. Und sie sagt, ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, die ein normalversicherter Patient keine Chance hat, in diese Klinik zu gehen. Spitzenmedizin sollte für jeden Patienten möglich sein. Wie ist das bei Ihnen?
Bei uns ist es tatsächlich anders. Es gibt Angebote, die Selbstzahlerleistung sind, aber wir haben ganz viele Angebote für die gesetzlich Versicherten. Es ist so, dass insbesondere im Brustkrebszentrum in der Klinik von Professor Kümmel, mein Team und ich, wir machen zweimal die Woche bei allen Patienten Visite, egal wie die versichert sind, und gucken, ob wir nach der Operation zum Beispiel irgendwie Rückenschmerzen lindern können. Ne? Wenn man an der Brust operiert ist, darf man erstmal nur auf dem Rücken liegen und dann tut er oft weh. Ja, und dann bieten wir Ohrakupunktur an. Das bieten wir aber für beide an. Also bei uns ist das echt anders und dieses teilstationäre Konzept, von dem ich eben gesprochen habe, das, die Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen.
Ja. Höre ich daraus, dass Sie dieses Prinzip der Zwei-Klassen-Medizin-Gesellschaft gar nicht so gut finden?
Tatsächlich, also ich bin GKV versichert, ehrlich gesagt, ja, nicht PKV. Und ich würde mir wünschen, dass alle die gleichen Zugänge haben. Das wäre natürlich wünschenswert, klar.
Ja. Jetzt kommt aus Esslingen Post von Sabine und sie sagt, ja, ich war eigentlich der Meinung, dass die genannten Erkenntnisse bisher seit Jahrzehnten in einigen Kliniken Deutschland angewandt werden. Die Onkologie der Filder Klinik ist so ein Beispiel oder nicht? Was ist denn da der Unterschied zwischen der Filder Klinik und der Essener Klinik? Aus persönlicher Erfahrung kann ich bestätigen, dass Betroffene und Angehörige tatsächlich alleine gelassen, meist belächelt oder sogar gewarnt werden von ihren behandelnden Ärzten, wenn sie fragen, was sie selbst für ihre Gesundheit und Heilung über OP, Bestrahlung und Chemo hinaus tun können.
Ja, der Unterschied zur Filterklinik, das ist eine anthroposophische Klinik und das stimmt, da wird Schulmedizin und anthroposophische Medizin kombiniert. Bei uns ist es so, dass wir einen Brustkrebsspezialisten haben, Professor Kümmel, einen Eierstockkrebsspezialisten, Professor Harter. Und die versorgen eben schulmedizinisch auf höchstem Niveau die Patienten. Und meine Klinik kommt dann ergänzend dazu. Das heißt, ich fokussiere nur auf die Komplementärmedizin und auf die Naturheilkunde. Und das Wissen ist schon so riesig. Ja, es ist ganz schwer, mit allem up to date zu bleiben, wenn man wirklich auf dem neuesten Niveau mitschwimmen will, sage ich mal. Und so bieten wir beides zusammen an.
Wie wird das denn dann zusammen gedacht? Denn es kann ja dann vielleicht auch wirklich Wechselwirkungen haben. Also wird darüber gesprochen, dass es dann nicht voneinander getrennt ist, weil Sie haben ja dann doch zwei unterschiedliche Bereiche, so klingt es gerade.
Ja, wir haben die Brustfachschwestern und die Pelvic Care Nurses, Unterleibsfachschwestern, die uns mit ganz viel Informationen versorgen pro einzelnen Patient. Und dann haben wir einen extrem guten Apotheker bei uns am Haus, also mehrere Apotheker. Und wenn wir zum Beispiel gefragt werden, ob man Misteltherapie nehmen kann und es kommt ein neues Medikament auf den Markt, frage ich unseren Apotheker, ob ich das kombinieren darf oder ob Wechselwirkungen zu befürchten sind und kriege dann eine zuverlässige Aussage. Und so haben wir ganz viel Vertrauen. Professor Kümmel und Professor Harter wissen, dass ich fundiert vorgehe, dass ich nichts riskiere und auch keine Wechselwirkungen riskiere.
Sicherheit vermitteln im Umgang mit Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln, Bewegung und Pflanzentherapie. Petra Feuß, das ist ein Anliegen für Krebsbetroffene in der Klinik in Essen, in der Sie Schulmedizin und Naturheilverfahren kombinieren. Wie vermitteln Sie denn da die Sicherheit? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach in dem Dschungel von so vielen.
Das stimmt. Ich werde oft gefragt, ob man das und das einnehmen kann und im Zweifelsfall recherchiere ich. Da gibt es eine ganz tolle Webseite, About Herbs vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Die ist kostenlos und sehr fundiert. Wenn ich nicht weiterkomme, frage ich unseren Apotheker und unsere Apothekerin und kriege dort immer zuverlässige Antworten. Und Nahrungsergänzungsmittel sollten eigentlich nur eingenommen werden, wenn Mangel nachgewiesen wird. Das ist oft bei Vitamin D der Fall, einfach durch die Breitengrade, in denen wir leben. Aber für andere Nahrungsergänzungsmittel trifft das oft nicht zu.
Um diesen Mangel nachzuweisen, braucht es da immer den Bluttest? Oder kann jemand sagen, na, ich saß jetzt viel im Büro, es ist Winter, nehme ich doch vorsorglich mal ein bisschen Vitamin D ein?
Ich persönlich finde den Bluttest sinnvoll, wenigstens ein-, zweimal im Jahr, weil man weiß nicht, wo man liegt. Man kann ganz wenig auch über die Ernährung abdecken und man kann auch überdosieren. Und das ist dann auch wieder nicht gut. Insofern würde ich für den Bluttest plädieren.
Jetzt gibt es ja auch so viele Vitamine, die als Nahrungsergänzung angeboten werden. Wie kriege ich denn überhaupt raus, welches da sinnvoll wäre? Also mit dem Bluttest weiß ich dann gleich Bescheid, das und das, aber die haben ja auch vielleicht wieder Wechselwirkungen.
Also es ist so, dass das American Institute for Cancer Research Nahrungsergänzungsmitteleinnahme eigentlich gar nicht empfiehlt, außer bei Mangelnachweis. Aber die wenigsten haben, also es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, wo wir gar nicht so genau wissen, in welchem Bereich die liegen sollten oder zumindest nicht standardisiert. Ja, ich meine, Selen kann man noch nachweisen und da gibt es Spiegel, die man einnehmen sollte, aber Ansonsten würde ich echt über die Ernährung gehen.
Interessant ist dann aber die Regale, die wir dann in den Drogeriemärkten sehen, die sind ja fast kilometerlang, was da alles angeboten wird. Und die Leute kaufen es auch. Ich unterstelle jetzt einfach mal, nicht jeder hat da seinen Bluttest in der Hand und guckt, ach, das brauche ich gerade und das brauche ich gerade. Was raten Sie?
Ich rate zur Ernährung. Ich finde eine gesunde Ernährung viel, viel wichtiger, auch fürs Mikrobiom. Wir haben ja ungefähr 1 Trillion Mitbewohner. Und wenn wir die gut füttern, machen die Gutes für uns. Wenn wir die ungünstig füttern, nicht. Deshalb würde ich eher zu der gesunden Ernährung raten. Und dann braucht man in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel, außer vielleicht Vitamin D, aber nicht mehr.
Mikrobiom betrifft jetzt den Darm in erster Linie wahrscheinlich.
Genau,
ne?
wir haben überall im und auf dem Körper Mikroorganismen, also im Magen-Darm-Trakt, aber auch in der Blase zum Teil, auf der Haut und auch in der Brust, ja, gibt es Mikroorganismen. Und wir können es über die Ernährung halt wirklich positiv beeinflussen. Und da brauchen wir eben diese pflanzenbasierte, abwechslungsreiche, ballaststoffreiche Kost. Und das finde ich viel sinnvoller.
Warum uns das im Alltag so schwer fällt, das liegt wahrscheinlich an dem hektischen Alltag, den wir inzwischen alle leben. Oder was ist da Ihre Theorie Nummer 1?
Ja, wir haben oft nicht genug Zeit, aber Kochen ist wichtig, eine gesunde Ernährung ist wichtig. Und sich die Zeit zu schenken, weil man sich gut versorgen möchte, das ist auch wesentlich.
Also wäre dann so eine Folge zu sagen, also den Gang oder die Fahrt in den Drogeriemarkt sparen, aber dafür in der Küche stehen und ordentlich kochen, dann kann ich es besser kompensieren?
Genau so.
Kurt Güner schreibt uns zum Beispiel und sagt, liebes Team, Schulmedizin ist ein antiwissenschaftlicher Kampfbegriff, der leider ständig gedankenlos verwendet wird. Sie meinen evidenzbasierte Medizin. Was sagen Sie?
Ich stimme sehr überein, dass der Begriff Schulmedizin nicht schön ist, aber ich mache auch evidenzbasierte Medizin, nur eben evidenzbasierte Naturheilkunde und ich habe keinen besseren Begriff. Leider.
Das steht auch auf Ihrer Homepage so, ne?
Ja, genau.
Ja. Und dann gibt es aber so viele Begriffe, die man vielleicht erstmal einordnen muss. Mind and Body Medizin. Aus dem Englischen kommt so viel. Was verstehen Sie denn genau unter der Mind and Body Medizin?
Also wir verstehen da im Prinzip die Ordnungstherapie nach Pfarrer Kneipp drunter, ja, und noch natürlich mehr inzwischen, weil in dem Bereich gerade so viel geforscht wird. Und es geht darum, dass man über einen gesunden Lebensstil und über den Verstand eigentlich auch den Körper beeinflussen kann auf eine positive Art. Und das ist zum Beispiel wichtig, um die Resilienz zu fördern.
Jetzt gibt's so viele Schlagworte dabei wie Meditation, wie Yoga, wie Achtsamkeitstraining. Ist so etwas denn wissenschaftlich erwiesen, dass es wirklich was bringt?
Ja, und wir haben inzwischen Leitlinienempfehlungen dafür. Mit kann und auch sollte Empfehlungen, weil die Datenlage immer besser wird. Und eigentlich gehört das in alle Krebskliniken, in alle onkologischen Kliniken meines Erachtens.
Da schreiben uns einige Hörerinnen und Hörer, dass ihnen da viel Gegenwind entgegenkommt, dass Ärztinnen und Ärzte noch nicht so aufgeschlossen sind. Braucht es da Ihrer Meinung nach gerade auch bei dem ärztlichen Personal noch Aufklärung?
Unbedingt, und mit aus dem Grund habe ich mich dafür engagiert, einen Kurs zu entwickeln, der Komplementärmedizin oder integrative Medizin in der Onkologie heißt. Das ist ein AGO-Zertifizierungskurs und den haben wir aus einer Kommission für integrative Medizin heraus entwickelt mit Professor Beckmann, Professor Kümmel, Professor Dobosch, Frau Professor Witt, also und Frau Professor Hacke. Wir haben da wirklich viel aufgebaut, um Kollegen zu schulen und das Evidenzbasierte wirklich aufzuzeigen.
Das betrifft jetzt Ihre Klinik, aber es geht natürlich dabei, um so etwas deutschlandweit voranzutreiben. Gibt es Länder, wo Sie sagen, ja, da ist das schon etabliert, da können wir uns was abgucken?
Ja, in den USA, da hat fast jedes große onkologische Zentrum eine integrative Onkologie. Da fließen auch viele Forschungsgelder rein. Tatsächlich, da wird tolle Forschung gemacht zu Akupunktur, aber auch zu Mind-Body-Medizin, zu Yoga, zu Mindfulness-Based Stress Reduction. Da gibt es mittlerweile wirklich eine gute Datenlage.
Interessant, würde man gar nicht so in den USA unterstellen, weil es da so häufig heißt, da gibt es so den ungesunden Lebensstil. Aber ist das vielleicht eine Folge daraus? Was denken Sie?
Möglich, aber ich glaube, die Amis sind auch, was Forschung angeht, echt pfiffig und weit. Und die National Institutes of Health, die stellen viele Gelder zur Verfügung, auch im Bereich Komplementärmedizin.
Ja,
und das macht viel aus.
Was hier jetzt so ankommt, eben Yoga ist ja auch schon lange ein Trend oder die Meditation, Tai Chi. Eine Freundin hat jetzt Qigong ausprobiert und war total begeistert. Wie ist das denn von den Angeboten her? Lassen sich die Angebote überall hier finden? Was sagen Sie?
vereinzelt. Yoga und Qigong, da ist halt wünschenswert, dass die Lehrer auch ein onkologisches Know-how haben. Beispielsweise kann man nicht kurz nach einer Brust-OP Yoga machen. Mhm. Ja, da gibt es ein paar Kontraindikationen. Das heißt, wir müssen besser ausbilden, besser schulen in dem Bereich. Aber Mindfulness-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, gibt es eigentlich flächendeckend in Deutschland. Und die Kurse sind wirklich fundiert und gut. Da kann man dran teilnehmen.
Von Misteltherapien haben vielleicht schon einige in der Krebsbehandlung gehört. Petra Voss bei uns in SWR1, Leute. Wie können denn Pflanzen überhaupt bei der Krebstherapie helfen?
Naja, die Misteltherapie beispielsweise hat eine Kann-Empfehlung zur Lebensqualitätsverbesserung in der AWM-FS3-Leitlinie. Und das ist auch die Erfahrung, die ich tatsächlich mache, wenn ich Misteltherapie einsetze, dass Patienten sich besser fühlen, dass sie kräftigt.
Ja, was macht die Kräftigen? Klingt jetzt so erstmal gut, aber können Sie beschreiben, was so eine Mistel dann im Körper macht, warum das gut ist, warum andere Pflanzen eben keine Chance haben?
Die scheinen die körpereigenen Endorphine positiv zu beeinflussen und dadurch auch die Stimmung anzuheben. Ja, im Labor haben wir viel an Daten, dass es eventuell auch die Körper, also die Apoptose wieder induziert.
Das
ist der
das?
Natürliche Zelltod, der bei Krebszellen nicht funktioniert, ja, aber wir wissen halt nicht, ob die Misteltherapie lebensverlängernd wirkt. Da ist die Datenlage nicht gut, aber eine Lebensqualitätsverbesserung ist recht gut belegt. Und die Patienten profitieren oft, dass sie mehr Appetit haben, wenn der Appetit gestört ist und dass sie sich fitter fühlen, wirklich kräftiger fühlen.
Ist dann eben so etwas, was man dann zusätzlich machen kann?
Genau so. Ich würde die Mistel nie empfehlen, um eine Tumorerkrankung alleine zu behandeln, um Gottes Willen. Ja, das nicht. Aber ergänzend ist die wunderbar. Ja.
Vielleicht können wir da so ein paar Sachen einfach mal durchgehen. Kurkuma gilt ja allgemeinhin als das gesündeste Gewürz überhaupt. Inwiefern hat das Einfluss?
Das hat antientzündliche Wirkung, aber es hat auch ein Wechselwirkungspotenzial. Die Mistel, die hat so ein geringes Wechselwirkungspotenzial, dass man die oft einsetzen kann. Die ist oft unproblematisch. Aber Kurkuma, da muss man wirklich einen Interaktionscheck, also einen Wechselwirkungscheck machen.
Also das ist dann wichtig zu beachten. Wenn wir jetzt andere Stoffe durchgehen, Ingwer zum Beispiel, hilft der?
Ingwer hat auch, weil es Daten gibt, dass es die Übelkeit etwas reduzieren kann, hat es eine Kann-Empfehlung in der Leitlinie zur Verbesserung von Übelkeit, ergänzend zu den Behandlungen, die angeboten werden.
Dann habe ich gesehen, auf einer langen Homepage, da wurden viele Dinge aufgezählt, was Sie wohl auch einsetzen. Ginkgo, Granatapfel, Heilpilze, was ist zu all dem zu sagen?
Granatapfel setzen wir eher über die Ernährung ein. Ginkgo kann man einsetzen, machen wir selten tatsächlich. Ja, wird schon mal bei kognitiver Dysfunktion, also wenn die Gedächtnisleistung nicht so gut ist, kann man das mal versuchen. Aber auch da würde ich einen Interaktionscheck machen. Und Heilpilze, die Chinesen verwenden Heilpilze eigentlich immer in Dekokt, also mit verschiedenen Kräutern. Und einige dieser Heilpilze können selten Leberwerterhöhungen machen. Deshalb bin ich da sehr vorsichtig mit.
Und Dekokt heißt gekocht oder was bedeutet das denn?
Dekokt heißt, dass verschiedene Kräuter zusammen angeboten werden, manchmal als Tee, aber manchmal auch in anderer Form.
Wie weit würden Sie denn sagen, ist die Forschung generell, wenn wir jetzt so viele Bereiche wie Mind-and-Body-Medizin ansprechen, wie die Pflanzen, wie die Naturheilkunde, in der Mithilfe, um Krebspatientinnen und Patienten zu heilen?
Also zur Heilung gibt es wirklich wenig Forschung. Also man kann einen Tumor nicht mit Naturheilkunde heilen, aus meiner Sicht, ja. Aber wir können viel machen, um Menschen zu kräftigen, was ich ganz wichtig finde in der Situation. Und wir brauchen dringend mehr Forschung. Das setzt aber voraus, dass wir Forschungsgelder kriegen. Ich leite ja auch eine Forschungsabteilung und da machen wir einiges. Wir machen zum Beispiel Ohrakupunktur bei Hitzewallung für Frauen unter antihormoneller Therapie nach Brustkrebserkrankung. Und diese Forschung wird von der Carsten-Stiftung beispielsweise gefördert. Da bin ich sehr dankbar drum. Aber wir haben insgesamt in Deutschland kaum Forschungsgelder.
Sie sind ja ganz nah dran, was die neuesten Forschungsergebnisse angeht. Was hat Sie denn da zuletzt überrascht?
Zum Beispiel haben wir Hinweise, dass eine ballaststoffreiche Kost das Ansprechen von Immuntherapie verbessern kann. Und das ist doch wirklich was Besonderes, ja? Daten vom MD Anderson zeigen bis zu 5-fach bessere Ansprechraten.
Um sowas rauszubekommen, wie geht eine Forschung davor? Wie können Sie uns das Laien mal erklären?
In dem Fall tatsächlich war jemand Prominentes der Klinik erkrankt und hatte selber eine Mikrobiomanalyse machen lassen und hat dann Probiotika eingenommen und hat Monate später, also das sind Lebendbakterienpräparate, hat Monate später wieder untersuchen lassen und hat festgestellt, dass die Vielfalt der Mikroorganismen in seinem Magen-Darm-Trakt abgenommen hat. Und wir brauchen aber eine höhere Vielfalt. Ja. Das ist ganz wichtig. Und dann haben die Kollegen dort angefangen, immer mehr in dem Bereich zu forschen. Und so entwickelt sich das. Oft durch einen Zufall kommt was raus und dann greift man das auf und geht da stärker rein.
Aber das wäre jetzt nicht die normale Forschung, weil eigentlich würde man sagen, ich habe da eine Theorie und möchte da dann auch Mittel erstmal beantragen. Das wäre der typische Ablauf, oder? Kommt das öfter vor, jemand ist krank und dann wird geforscht?
Nee, tatsächlich ist das eher der natürliche Vorgang. Für mich ist das jetzt so gewesen, ich habe die Forschung gelesen und habe natürlich jetzt das Bedürfnis, selber Forschung zu initiieren, weil zum Beispiel Frauen auch mit triple-negativem Mammakarzinom bekommen jetzt Immuntherapien vor der Operation. Ja, und da wäre es doch mal spannend zu gucken, was ist, wenn man ballaststoffreiche Kost schult und umsetzt? Haben die ein besseres Ansprechen? Ja. Zum Beispiel.
Und was wäre noch so ein Forschungsprojekt, wo Sie sagen, Geld spielt keine Rolle, daran würde ich am allerliebsten forschen?
Das wäre tatsächlich Mikrobiom und ballaststoffreiche Kost und natürlich Patienten mit Cancer-related Fatigue. Da möchte ich so gern ein ambulantes Behandlungskonzept erforschen und auf die Straße bringen, sage ich mal.
Hängt das immer davon ab, wie viele Betroffene es gibt, ob dann Forschungsgelder bewilligt werden oder was ist da entscheidend?
Entscheidend ist, dass man sehr gute Anträge schreibt und die Anträge sind extrem aufwendig. Die kriegt man auch nicht finanziert tatsächlich, die muss man querfinanzieren, das macht es sehr schwierig. Und dann muss man noch das Glück haben, dass die Anträge bewilligt werden. Ja, das, also Forschung ist wirklich ein hartes Feld, gerade hier in Deutschland.
Sie machen jetzt die Forschung auch noch zusätzlich zu Ihrer Arbeit. Was treibt Sie da so an, dass Sie sagen, das möchte ich unbedingt erreichen?
Na, ich sehe Versorgungslücken. Und ich bin eben mit dem Herzen Klinikerin und mir ist es echt ein Anliegen, die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Und nur so wird's gehen.
Was hat Sie zur Klinikerin werden lassen? War das schon ein Kindheitstraum? Wie war das?
Naja, ich hatte auch onkologische Fälle in der Familie und da ist mir bewusst geworden, dass es eben wirklich Versorgungslücken gibt und dass vielleicht auch die Naturheilkunde ergänzend nochmal wertvoll wäre für Menschen, die onkologisch erkrankt werden. Und so hat sich dieser Traum immer weiter gebildet, dass ich gerne in den Bereich gehen wollte.
Weil Sie es, wenn ich das fragen darf, in der Familie nicht erlebt haben, weil die Versorgung einfach nicht gut war?
Ja. Und da waren so komische Aussagen wie, ja, die Ärzte haben mir gesagt, ich soll auf keinen Fall abnehmen. Dann hat die Verwandte zugenommen, ja. Und heute weiß ich, das war so, wie sie es gemacht hat, nicht gut. Die hat dann ganz viel gegessen und alles Mögliche gegessen, nur um nicht abzunehmen. Ja, und heute wissen wir es besser. Ich meine, das ist viele Jahre her, ne? Aber hätte die damals vielleicht mehr gewusst, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Ja, die ist verstorben, ne?
Dann danke für Ihren Einsatz und danke fürs Berichten heute Vormittag in SWR 1.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.